Scheiß. Ja.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 26. Januar 2026 und wir starten direkt mit dem ersten Thema. Wir haben bereits berichtet, seit dem 16. Januar sind beim Polizeipräsidium Freiburg Streifen testweise mit Tasern unterwegs. Auch in Weil am Rhein und Titisee Neustadt ist die Polizei damit ausgestattet. Zudem soll die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in Göppingen, kurz BFE, die Waffe einsetzen dürfen. Nach einer zweijährigen Evaluation könnte die Waffe dann flächendeckend in Baden-Württemberg eingeführt werden. Eingesetzt werden soll er ausgerechnet bei Personen, bei denen das gesundheitliche Risiko am größten ist. Radio Dreieckland war bei der Pressevorführung des Tasers in Umkirch, bei der sich Innenminister Strobel es nicht nehmen ließ, selber einen Schuss abzugeben, und befragte auch den Kriminologen Tom Kattenberg und den Polizeiwissenschaftler Raphael Beer.
Welche Polizei wollen wir? Eine Frage, die immer dann auftaucht, wenn Menschen durch Polizeischüsse ihr Leben verlieren. Wenn Fälle von Polizeigewalt bekannt werden. Eine Frage, die auch Kriminologe Tom Kattenberg in einem Aufsatz über den Einsatz von Tasern stellt.
Eine Polizei, die vorrangig auf technische Kontrollinstrumente setzt oder eine, die auf kommunikative Kompetenz, gesellschaftliches Vertrauen und Verhältnismäßigkeit setzt?
Vergangene Woche lieferte Baden-Württembergs Polizei darauf eine Antwort. 50.000 Volt, die auf den menschlichen Körper treffen.
Wir sind aber heute schon überzeugt, dass dieses Werkzeug eine Option bietet, zahlreiche Situationen, die heute noch herkömmlich gelöst werden müssen, auf eine andere Art und Weise gelöst werden können.
So Uwe Oldenburg, Polizeivizepräsident in Freiburg zur neuen Waffe im Arsenal. Am Freitag, den 16. Januar, wurde sie im Trainingszentrum der Polizei im nahegelegenen Umkirch der Presse präsentiert. Mit dabei war Landesinnenminister Thomas Strobel von der CDU. 40 solcher Distanz-Elektro-Impulsgeräte mit dem Markennamen Taser 7 von Axon wurden angeschafft. Bislang war in Baden-Württemberg lediglich das Spezialeinsatzkommando SEK damit ausgestattet. Neben der Freiburger Polizei führen nun auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE in Göppingen sowie die Polizistinnen in Weil am Rhein und Titisee Neustadt in einer zweijährigen Testphase Taser mit sich. Sie sehen aus wie gelbe Spielzeugpistolen, sind aber um einiges gefährlicher. Das wurde bei der Vorführung deutlich.
Holen Sie bitte noch die Schutzbrillen. Setzen Sie sich bitte Ihre Schutzbrillen auf. Wir wollen sicher sein, dass nichts schief läuft.
Stopp, Polizei! Legen Sie den Gegenstand weg oder ich setze Strom gegen Sie ein! Taser, Taser, Taser!
Wir erkennen eine ideale Trefferlage. Bein getrennt durch den Gürtelbereich und Bauch. Jetzt würde es zu einer unkontrollierten Muskelkontraktion kommen. Die Person würde zusammenbrechen, könnte überwältigt werden.
Sagt Thomas Link, Leiter des Einsatztrainings der Freiburger Polizei. Das Verletzungsrisiko für die Betroffenen liegt auf der Hand. Robuster Einsatz im Straßencafé.
Dass es im Einzelfall robust zugehen muss, auch bei der Arbeit der Reviere, das ist Kernaufgabe der Polizei.
So Polizeivizepräsident Oldenburg. Robust soll die Polizei ganz offenbar auch im Straßencafé vorgehen.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir sind im besagten Straßencafé, 20 Grad, und Betreiber dieser Lokalität, aber auch Besucher beschweren sich, dass er alkoholisiert sei, hochaggressiv sei, beleidigend werden würde. Und die Streife muss vor Ort kommen, um diesen Sachverhalt zu klären. Solche Szenarien üben wir im Übrigen auch bei diesen Schulungen mit den Kolleginnen und Kollegen, damit die handlungsfähig werden, möglichst praxisnah.
Praxisnah also diese Übung. Wer kennt sie auch nicht, die Schlagzeilen von den massiven Problemen in den Freiburger Cafés.
Hey, wer hat euch gerufen? Lasst mich bloß in Ruhe, bleib weg von mir.
Hallo. Wir haben die Information bekommen, dass Sie Ihre Rechnung bezahlen möchten und die Gäste bemerken.
Ja, stimmt. Okay. Widerlich, abgestanden!
Haben Sie das verstanden?
Hau bloß ab!
Aufgrund Ihres aggressiven Verhaltens schalte ich die Bodycam ein. Sie werden in Bild und Ton aufgezeichnet. Haben Sie das verstanden?
Beeindruckt mich nicht mit einer Kamera!
Haben Sie das verstanden?
Hau bloß ab, Mann!
Also, jetzt bekomme ich den Ausweis von Ihnen!
Welcher
Stress? Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich bekomme einen Ausweis von Ihnen.
Ich habe keine Angst vor dir. Ich hau dir gleich einen Stuhl über den Schädel.
Stuhl hinstellen, stehen bleiben, sonst setze ich Strom ein.
Hab keine Angst vor deinem Strom.
Stuhl hinstellen oder ich setze Strom ein.
Komm her, komm her.
Taser. Leisten Sie keinen Widerstand. Arme auf den Rücken oder ich setze nochmal Strom ein.
Ja, ist gut, ist gut.
Arme auf den Rücken, Beine verschränken. Jetzt, Beine verschränken.
Die Vorführung des Tasers steht bei dieser Übung im Fokus. Auffällig ist dennoch, dass die Beamten mit ihrem Gegenüber nicht besonders viel gesprochen haben. Polizeiwissenschaftler Raphael Bär sieht hier durchaus ein Problem.
Also in den Fällen, in denen früher die Polizeibeamten entweder geredet haben oder maximal mit Pfefferspray oder dem Schlagstock agiert haben, dort wird jetzt eben vom Taser Gebrauch gemacht und so nach dem Motto, vielleicht wirkt's. Entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Und das ist eine Bedingung des Einsatzes, die mir schleierhaft ist, weil sozusagen die Hemmschwelle, das zweitstärkste Mittel einzusetzen, jetzt natürlich sinkt, weil man es hat, weil man es darüber verfügt und weil man sozusagen damit rechnen kann, dass man noch mehr Gewalt anwenden kann, wenn es versagt. Also die ganzen Bemühungen der Polizei früher, ihre BeamtInnen so auszustatten, dass sie möglichst deeskalierend und nicht nur präventiv, sondern deeskalierend agieren, die fallen mit dem Taser quasi hinten runter. Und das ist bedauerlich.
Dass der Taser nicht dafür gedacht ist, die Schusswaffe zu ersetzen, unterstreicht auch der baden-württembergische Innenminister Strobel.
Der Taser ist mal ganz sicher kein Allheilmittel. Ja, bei manchen Diskussionen habe ich so den Eindruck gewonnen, insbesondere in dynamischen Lagen, insbesondere bei einem akuten Messerangriff, bleibt die Schusswaffe die Ultima Ratio. Das ist ganz klar. Ja. Und da wird auch der Taser nichts dran ändern können. Gleichwohl gibt es insbesondere statische Situationen, in der der Taser hilft.
Senkt der Taser die Hemmschwelle, zur Waffe zu greifen, statt zu deeskalieren? Oldenburg widerspricht.
Deeskalation steht über allem. Wir suchen Lösungen, ohne Zwang anzuwenden. Das ist der Grundsatz.
In Großbritannien gibt es allerdings gegenteilige Erfahrungen, wie der Kriminologe und Kriminaloberkommissar Tom Kattenberg in seinem Aufsatz beschreibt.
Laut eines Berichts des Independent Office for Police Conduct wurde in etwa einem Drittel der analysierten Taser-Einsätze die Möglichkeit verpasst, zunächst deeskalierende Maßnahmen zu ergreifen. Dies deutet darauf hin, dass der Taser häufig voreilig eingesetzt wird, ohne zunächst auf weniger invasive Mittel zurückzugreifen, wie etwa Kommunikation oder einfache körperliche Gewalt.
Freischuss gegen Psychiatrierte? Auf Nachfrage von Radio Dreieckland führt Kattenberg aus.
Es gibt Situationen, in denen der Taser deeskalierend wirkt und möglicherweise schwerwiegendere Verläufe verhindert, etwa wenn allein seine Androhung zur Kooperation führt. Gleichzeitig kann er Eskalation begünstigen, insbesondere bei Personen in psychischen Ausnahmesituationen, die den Einsatz als extrem bedrohlich wahrnehmen.
Guntram Lottmann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, GDP, also einer DGB-Gewerkschaft, wünscht sich dagegen den Taser-Einsatz gerade gegen Menschen in psychischen Krisen. Er hätte deshalb gerne in Winnenden die Waffe testen lassen, weil sich die große Psychiatrie dort besonders auf die Gewaltzahlen gegen Polizistinnen auswirke. Polizeiwissenschaftler Bär ist über solche Aussagen entsetzt.
Naja, ich habe das auch gelesen, diese Aussage, die halte ich für extrem zynisch, weil er sozusagen unterstellt, dass dort, wo Psychiatrien sind, auch der Einsatz von Tasern sozusagen lautloser oder kritikloser erfolgen könne. Das geht ja sowieso nur in Notwehr. Und die Unterstellung, dass dort, wo psychiatrische Einrichtungen sind, sozusagen eine erhöhte Anzahl von Menschen sind, die Polizisten angreifen, die ist einfach bodenlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin entsetzt über solche Statements, weil es sozusagen so klingt wie ein Freischuss. Dort, wo psychiatrisierte Menschen sind, können wir den besonders gut testen. Das halte ich für moralisch unterirdisch.
Die Freiburger Polizei ist allerdings nicht weit weg von der Forderung des Polizeigewerkschafters. Dazu Thomas Link von der Freiburger Polizei.
Einsatzsituationen, die wir sehen, die auch wir so gelehrt haben, sind, es soll eingesetzt werden gegen Personen, die gefährliche Gegenstände einsetzen, die körperlich oder technisch überlegen sind. Denken Sie an einen erfahrenen Kampfsportler, wo schon entsprechend aktiv war. Und natürlich auch gegenüber Personen, die sich in psychischen Ausnahmesituationen befinden. Das ist ein großer Begriff innerhalb der Lehre. Und wir sprechen hier von Personen, die unter Alkohol stehen, unter Betäubungsmitteln, unter Medikamenten und natürlich auch anderen psychischen Ausnahmesituationen.
Dabei zählen genau die zuletzt genannten zu den Gruppen, bei denen es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen beim Taser-Einsatz gibt. Sogar der Hersteller Axon listet zahlreiche Risiken für Drogenkonsumenten oder Personen in extremen Erregungszuständen auf. Ein Taser-Einsatz führe zu Veränderungen der Blutchemie, des Blutdrucks, der Atmung, der Herzfrequenz und des Herzrhythmus, so Axon. Bei physiologisch oder metabolisch beeinträchtigten Personen könne jede Veränderung zum plötzlichen Tod beitragen. Polizeivizepräsident Oldenburg hingegen entgegnet auf Radio Dreieckland Nachfrage.
Vom Risiko, weil eben drogenabhängig, kenne ich keine Aussagen. Sage bei drogenabhängigen oder schwer kranken oder schwer drogenabhängigen Menschen bestehenden Gesundheitsrisiko kenne ich keine Studie und keine Aussage.
Den Verweis auf die Herstellerangaben tut er im Gespräch ab.
Axon spricht von Menschen unter Drogeneinfluss als Risiko.
Ja klar. Das ist wieder fast wieder Beipackzettel.
Nur weniger tödlich statt nicht tödlich. Bei der Pressekonferenz in Unkirch präsentiert die Polizei die Waffe als non-letal, also nicht tödlich.
Beim Taser handelt es sich im Kern um eine non-letale Distanzwaffe, die unabhängig vom Zustand des Betroffenen seine Wirkung entfachen kann.
Früher wurde die gelbe Pistole als non-letal beworben. Inzwischen klassifiziert Axon die Taser aber als less lethal, also weniger tödlich. Bekannt sind die Risiken schon länger. Bereits 2019 hatte das ARD-Magazin Monitor den Herzspezialisten Douglas Zipes aus Indianapolis befragt, der Todesfälle nach Taser-Einsätzen untersucht hat. Wer in der Vergangenheit Herzprobleme hatte, etwa ein Herzinfarkt, habe ein erhöhtes Risiko zu sterben, berichtete Zipes der ARD.
Oder Drogen oder Alkohol im Blut. All diese Faktoren können Menschen anfälliger für die Auswirkungen eines elektrischen Schlages machen und das Risiko für einen Herzstillstand erhöhen.
Todesfälle in Deutschland, die womöglich mit einem Taser-Einsatz in Verbindung stehen, listet die Internetseite der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei auf. 11 seit 2018. Beispielsweise den Tod von Ibrahima Bari im Januar 2024 in Mülheim an der Ruhr. Der Guineer starb nach einem Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Zweimal sei er mit Tasern beschossen worden, heißt es auf der Webseite. Angeblich im Verlauf von Widerstandshandlungen. Laut der Obduktion soll er erheblich vorerkrankt gewesen sein. Mit absoluter Sicherheit ist der Nachweis, dass die Stromschläge zum Tod geführt haben, meist nicht zu erbringen. Selbst wenn viele Indizien dafür sprechen. Auch nicht mit einer Kameraaufzeichnung. Eingeschaltete Bodycams mit Pre-Record-Funktion könnten aber zumindest etwas Licht ins Dunkel des jeweiligen Einsatzes bringen.
Wenn das technisch gesichert wäre und wenn vor allen Dingen gesichert wäre, dass die Bodycams obligatorisch eingeschaltet sind und nicht nur, wenn es der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin entscheidet, das ist ja der springende Punkt. Es ist ja nach wie vor so, dass es im Belieben der eingesetzten Kräfte ist, eine Bodycam einzuschalten. Wenn es technisch gesichert wäre, dass immer dann, wenn der Taser zum Einsatz kommt, auch die Bodycam eingeht, hätten wir einen wesentlichen Schritt zur Evaluation und zur Kontrolle dieses Einsatzmittels getan.
So Raphael Bär. Axon bietet eine Kopplung an. Anders als in Hessen, wo das vergangenes Jahr probeweise eingeführt wurde, gehört diese Funktion in Baden-Württemberg nicht zum Test. Freiburg ein heißes Pflaster. Der Polizei ist es vor allem ein Anliegen, dass die eigenen Leute unversehrt bleiben.
In Südbaden im Schnitt der letzten 10 Jahre sind 227 Kolleginnen und Kollegen im alltäglichen Dienst verletzt worden. Im Wesentlichen leichtere Verletzungen.
In Freiburg oder?
In Südbaden, also Freiburg und die 4 Landkreise. Waldshut, Lörrach, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald.
Freiburg.
2300 Mitarbeitende, alle, also im Streifendienst sind es weniger, und 227 Verletzte.
Ob diese Zahl durch den Taser wirklich gesenkt werden könnte, ist allerdings alles andere als sicher. Ein Team der University of Cambridge hat 2019 herausgefunden, dass Londoner PolizistInnen mit offen getragenen Tasern doppelt so viele Angriffe verzeichneten als die Kontrollgruppe ohne Taser. Polizeiwissenschaftler Bär mahnt ganz grundsätzlich eine Einordnung der steigenden Zahl an Angriffen auf PolizistInnen an.
Also die ganzen Zahlen, die im Umlauf sind über Gewalt gegen Polizei, haben zum großen Teil keine empirische Grundlage, weil die ganzen Statistiken der Gewalt gegen PolizeibeamtInnen darauf beruhen, dass die zwei Hauptfaktoren, nämlich Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte, nicht notwendigerweise Opfer erzeugen, aber trotzdem als Gewalt gezählt werden. Das heißt, hier werden Zahlen ins Spiel gebracht, die in der Realität gar keine Opfer bzw. gar keine Gewaltdarstellungen beinhalten, trotzdem als Gewalt gezählt werden. Und die Zahlen fußen auf der polizeilichen Kriminalstatistik, das heißt auf der Arbeitsstatistik der Polizei, die selbst zählt, was passiert. Und bei diesen zwei eben genannten Paragraphen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist eben gar nicht klar, ob da auch Gewalt angewendet wurde oder ob Polizisten verletzt wurden.
Wenn Innenminister Strobel auf der Pressekonferenz in Unkirch erklärt,
Freiburg ist ein heißes Pflaster,
liegt das auch an der selber gemachten Kriminalstatistik. Viele FreiburgerInnen denken bei heißes Pflaster womöglich an den Stüdinger Kirchplatz. Auf diesen schönen Platz in Bahnhofsnähe, der insbesondere im Sommer tagsüber von zahlreichen Familien bevölkert wird und seit einiger Zeit Messerverbotszone ist, kam es des Nächtens in den letzten Jahren tatsächlich zu einigen Gewalttaten. Aber die Kriminalitätsstatistik wird hauptsächlich dadurch gefüttert, dass die Polizei immer wieder große Razzien durchführt und anschließend per Pressemitteilung stolz verkündet, wieder ein paar Drogen gefunden zu haben. Demnächst könnte dabei auch der Taser zum Einsatz kommen, obwohl für Drogen- und Alkoholkonsumierende die Stromstöße besonders gefährlich sein könnten. Raphael Bär sieht die Aufrüstung der Polizei allgemein kritisch.
Es werden immer mehr, immer schärfere Waffen, auch Distanzwaffen, angeschafft zur Abwehr von Gewalt, die selbst konstruiert ist.
Recht große Aufregung gab es vorab, vor dem Spiel des SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv vergangenen Donnerstag. Eine Petition und Demonstrationen forderten den Ausschluss aller Maccabi-Fans, während sich das Bündnis gegen Antisemitismus unter anderem gegen eine pauschale Verurteilung der Fans wandte. Ihr konntet hier bereits ein Interview mit einer Vertreterin der PetitionsinitiatorInnen hören. Wir haben auch mit dem Bündnis gegen Antisemitismus Freiburg gesprochen.
Ja, das sind verschiedene Punkte. Also erst einmal wird dort ein völlig verzerrtes, dämonisierendes Bild von den Maccabi-Fans gezeichnet. Anlass ist das Verhalten von Maccabi-Fans beispielsweise in Amsterdam gewesen, also im Herbst letzten Jahres im Spiel gegen Ajax Amsterdam. Dort gab es tatsächlich Ultragruppen, die also mit rassistischen Sprüchen wie Tod den Arabern durch die Städte gezogen sind. Und es gab auch Angriffe beispielsweise auf einen Taxifahrer, das ist dokumentiert. Allerdings, wir haben es mit Maccabi Tel Aviv, mit dem größten Fußballverein überhaupt in Israel zu tun, also mit einer großen verschiedenen Anhängerschaft, also eher eigentlich einem bürgerlichen Milieu. Und die Ultragruppen, die es dort leider auch gibt, muss man sagen, repräsentieren aber gar nicht die Anhängerschaft des Vereins an sich, sondern nur einen relativ verschwindend geringen Teil. Allerdings wird ganz gezielt, und das ist so das Dämonisierende dabei, der Eindruck erweckt, diese Ultragruppen wären sozusagen typisch für Maccabi Tel Aviv und damit natürlich eigentlich auch typisch für Israelis und Jüdinnen und Juden. Und daraus wird dann abgeleitet, naja, die hätten in unserer Stadt nichts zu suchen. Und deswegen wird nicht nur die Absage des Spiels, der Ausschluss dieser Fans gefordert, sondern überhaupt israelische Fußballclubs sollen aus europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Und da zeigt sich, es geht jetzt gar nicht so sehr um das wirklich auch kritikable Verhalten von einzelnen Gruppen, sondern es geht eigentlich um so eine BDS-Logik, also israelische Institutionen, Personen sollen allgemein vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden und insofern nur ein Anlass, sozusagen diese Logik eben auch im Fußball zu verbreiten.
Du hast schon ein bisschen erwähnt, ihr bezeichnet in eurer Stellungnahme diese Petition als diskriminierend und antisemitisch. Möchtest du noch mal genau darauf eingehen, was macht denn die Petition antisemitisch?
Naja, also erst einmal das Bild, das eben von Israelis gezeigt wird und dann eben auch dieser Ausschluss. Also ganz typisch ist ja sozusagen diese Kollektivhaftung. Alle Israelis sind gleich und klar, natürlich gibt es rechtsradikale, rassistische, auch gewalttätige Fans, aber das ist eben einfach nur eine Minderheit und ist nicht typisch für die Israelis an und für sich. Und vor allen Dingen werden Fußballfans haftbar gemacht für die Politik der Regierung, des Staates. Also auch das ist sozusagen eigentlich eine Kollektivhaftung. Und es wäre so, als ob die SC Freiburg-Fans für das politische Verhalten, was weiß ich, von Martin Horn oder von Olaf Scholz oder Friedrich Merz oder wem auch immer haftbar gemacht worden wären. Also diese Subsumptionslogik, das heißt, die einen stehen für das ganz Große sozusagen. Und hier merkt man einfach, dass auch gerade nur in Israel hier Forderungen gestellt werden, die sonst bei keinem anderen Verein gestellt werden, wo es ja auch marodierende Ultragruppen durchaus gibt.
In einem Interview bei Radio Dreieckland, auf das wir später noch mal näher zu sprechen kommen werden, erklärt eine Aktivistin des Bündnisses Solidarität mit Palästina, es sei nichts antisemitisch daran, Israel zu kritisieren. Und die Gruppe Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, die sogenannte, mit dieser Gruppe seien auch Jüdinnen und Juden sogar Teil dieses Bündnisses, ergo könnten sie auch gar nicht antisemitisch sein. Wie stehst du zu solchen Erklärungen?
Ja, also dazu muss man einfach das auch politisch einordnen. Also ganz typisch und auffällig bei dieser Argumentation ist da eigentlich, dass die innergesellschaftliche Realität in Israel gar nicht wahrgenommen wird, sondern es gibt die israelische Politik, die israelische Regierung, das israelische Militär, die israelische Gesellschaft. Das wird alles in einem Topf zusammengerührt. Aber wenn man sich auch nur minimal mit der israelischen Politik beschäftigt, dann merkt man, auch das ist sozusagen ein Land wie jedes andere mit einer starken politischen Polarisierung. Wir haben eine Justizreform, die sehr an das erinnert, was man beispielsweise aus Ungarn kennt. Wir haben Massenproteste von Hunderttausenden, Millionen Teilnehmern dagegen, gegen die Regierung, auch gegen die Kriegspolitik. Wenn man israelische Medien liest, beispielsweise Haaretz oder auch Jerusalem Post, dann kriegt man relativ schnell einen Eindruck von dieser doch durchaus gespaltenen israelischen Gesellschaft, in der ordentlich auch die Fetzen fliegen. Ja? Davon will man hier aber gar nichts wissen, sondern es werden bestimmte Elemente herausgegriffen und die dann sozusagen für Israel verabsolutiert. Und diese Vereinigung da der jüdischen Stimme für gerechten Frieden, das ist eine sehr, sehr kleine Organisation. Da wäre eher sozusagen, naja, frag doch mal die jüdischen Gemeinden, wie sie dazu stehen und das Leben von Jüdinnen und Juden, wie das hier aussieht und wie die zu einer solchen Argumentation stehen. Und dann wird man merken, naja, die Mehrheit, die ja auch nicht in sich geschlossen geschlossene Meinung vertritt, ja, das wäre eine reine Projektion, vertritt aber doch deutlich andere Positionen. Also insofern scheint es mir eher so eine Art Scheinargumentation zu sein. Bei uns gibt es auch eine jüdische Vereinigung, deswegen sind wir ja nicht antisemitisch. Ich verwende dieses Wort ungern, weil es auch eine problematische Geschichte hat, aber auch in anderen Kreisen wird von sogenannten Alibi-Juden gesprochen, denn was macht diese Institution oder diese Organisation so attraktiv, weil sie halt radikal antizionistisch ist und es ist dann sozusagen eben das jüdische Feigenblatt für die eigene antizionistische Gesinnung, so kommt mir das vor.
Als weitere Begründung für den Ausschluss gibt das Solidarität mit Palästina-Bündnis Sicherheitsbedenken durch, wie Sie es nennen, Hooligans von Maccabi an. Seht ihr die Sicherheitsbedenken als begründet?
Ich würde sagen, nicht als bei einem anderen Verein auch, wahrscheinlich weniger, nur kommt es da merkwürdigerweise nicht zu dem entsprechenden Aufrufen. Klar, da gibt es auf jeden Fall auch Personen, die Positionen und auch ein Verhalten an den Tag legen, was ich vehement kritisiere. Das wird sich allerdings zeigen. Also man hat doch den Eindruck, hier wird ganz bewusst aufgebauscht. Also in diesem besagten Interview im Radio Dreieckland muss man den Eindruck haben, dass jetzt am Vorabend des Spieles oder nach dem Spiel, also marodierende Horden gewaltdrohend durch Freiburg ziehen werden. Also on verra, wir werden sehen. Ich werde das stark bezweifeln und hoffe natürlich sowieso grundsätzlich, dass es im Gegenteil zu einem gemeinsamen Fest kommt. Es gibt ja eine Fanmeile vor und nach dem Spiel im Güterbahnhof im Viertel um das Restaurant Jaffa, wo man einfach sich hoffentlich begegnet, denn man darf nicht vergessen, auch Maccabi ist ein multiethnischer und auch multireligiöser Verein, also da gibt es auch ja eine arabische Anhängerschaft.
Nun gibt es ja diese extrem rechte Gruppierungen unter den Maccabi Tel Aviv Fans.
Absolut.
In vielen anderen Fußballfans auch. Zum Beispiel, ich kann darüber sagen, dass eigentlich die komplette Ultra-Szene in Polen ein geschlossen extrem bzw. rechtes bis extrem rechtes Weltbild hat. Jedenfalls gab es auch eben diese rassistischen und sexistischen Rufe und Gesänge, beispielsweise auch in Stuttgart. Wie steht das Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus denn zu sowas?
Das lehnen wir vehement ab. Das Freiburger Bündnis versteht sich als antifaschistisch. Man kann auch auf der Internetseite vom Bündnis, also FRBGA, unser Selbstverständnis nachlesen. Uns wird ja vorgeworfen, weil wir sozusagen Israelis unterstützen, würden wir automatisch sozusagen rechtsextrem, rassistisch etc. uns verhalten, sozusagen als Unterstützerin von einer Kriegspolitik, von einer Regierungspolitik. Das ist natürlich vollkommener Nonsens. Wir verstehen uns als ein antifaschistisches Bündnis mit dem Zweck, sozusagen die Jüdinnen und Juden hier zu unterstützen und Antisemitismus in allen Bereichen entgegenzutreten. Also es gab diese Vorfälle, man sah ja auch beispielsweise in Stuttgart Rufe Tod den Arabern, das ist zutiefst ekelhaft und absolut abzulehnen und das sind Sanktionen gegen diese Ultragruppen auch aus meiner Seite, wie das die UEFA das ja auch macht, berechtigt. Es kam tatsächlich allerdings nicht, auch das wird falsch dargestellt, zu einem Stadienverbot, sondern es wurde eine Art Bewährung ausgesprochen seitens der UEFA für diese Vorfälle, auch meines Erachtens zu Recht. Also 20.000 Euro muss der Verein bezahlen. Und sollte es tatsächlich in Zukunft wieder zu solchen Vorfällen kommen, dann tatsächlich würde ein Stadionverbot für Maccabi-Fans eintreten. Und das kennt man ja leider tragischerweise auch aus anderen Fußballspielen.
Du hast ein bisschen angerissen, aber welchen Umgang würdet ihr euch denn wünschen?
Gute Frage. Ich bin kein Experte in diesem Bereich, habe auch keine lebenspraktische Erfahrung. Ich gehe auch selten ins Stadion. Also ich habe auf solche Gruppen prinzipiell keine Lust. Ich habe auch kein Problem, wenn sie nicht ins Stadion kommen oder wenn es Sanktionen gibt. Also warum soll es da irgendwie andere Regeln geben für israelische Fans? Aber das ist halt wie in Stuttgart. Ich weiß nicht, den Videoaufnahmen entsprechend waren es vielleicht 50, 60 Leute. Und es sind eben nicht die Fans von Maccabi Tel Aviv.
Kommen wir zu dem Interview, wie ich eingangs schon angesprochen habe, mit der Aktivistin von Academics for Palestine, auch Teil dieses Bündnisses, die diese Petition in Umlauf gebracht hat. Bei der Veranstaltung vorhin mit Alex Feuerherz meintest du eingangs, das Gesagte von dieser Aktivistin enthielte sehr viele Falschaussagen. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, vielleicht eins, was aus deiner Sicht am problematischsten ist?
Ja, also einfach diese ganz konkret diese Ereignisse um die Spiele herum. Also erst einmal, das habe ich ja bereits erwähnt, sozusagen diese Falschdarstellung, was für was Maccabi steht, etc. Also in dem Interview wird auch behauptet, die rassistischen Gesänge wären auf der Seite von Maccabi Tel Aviv dokumentiert und damit wird suggeriert, das heißt unterstellt, als ob das sozusagen eine offizielle Vereinsposition wäre. Ich habe hebräisch sprechende Menschen gefragt, die konnten keine dementsprechenden Videos finden. Ich spreche kein Hebräisch, aber sozusagen mittels Übersetzer, stieß auf Seiten, wo Rassismus ganz klar verurteilt wird, denn natürlich gibt es auch in Israel die typischen Probleme, die wir im Fußball haben. Es gab auch rassistische Zusammenstöße bei einem der letzten Spiele, wo der Verein sich eindeutig dagegen positioniert hat. Das wäre das eine. Dann über sozusagen die Darstellung der Fans haben wir bereits gesprochen. Und auch tatsächlich gab es ja einen Konflikt angesichts dieses Spieles in Birmingham gegen Aston Villa. Und da wird in der Petition, beziehungsweise auch in diesem Interview, so dargestellt, als ob der Fußballverband dann dort ein Stadionverbot ausgesprochen hätte. Tatsächlich, was ist passiert in Birmingham? Der Polizeichef von Birmingham musste später sein Amt räumen, weil eine Gefährdungseinschätzung von ihm verfasst wurde, die einfach hinten und vorne nicht stimmte in Bezug auf dieses Amsterdamer Spiel. Die Amsterdamer Polizei hat das auch dann sozusagen richtigstellen müssen. Also es wurden da keine Fans ausgeschlossen, sondern Tel Aviv Maccabi hat dann von sich aus den Besuch sozusagen abgebrochen, weil es selber die Gefährdung der eigenen Fans sah und keine Sicherheit darstellen konnte. Und genauso in Stuttgart war das auch nicht richtig, was beschrieben wurde, nämlich auch hier wurden keine Fans ausgeschlossen, sondern es fand eine Art Bewährungsstrafe statt, also 20.000 Euro musste Maccabi bezahlen, ist vielleicht auch gerechtfertigt, wegen dieser rassistischen Sprüche. Und erst wenn so etwas wieder vorkäme, würde es tatsächlich zu einem Ausschluss kommen. Ja? Und es gab ja danach auch keine Krawalle oder so in Stuttgart. Das verlief ja erfreulicherweise sehr friedlich, wie es auch sein sollte.
Umweltminister Carsten Schneider, SPD, hat vergangenen Montag die Details zur geplanten Elektroautoförderung vorgestellt. Gefördert werden sollen neben rein elektrischen Autos auch Autos mit Verbrennungsmotor wie Plug-in-Hybride und Range-Extender. Die Förderung gilt für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von maximal 80.000 Euro. Marion Thiemann, Greenpeace-Expertin für Mobilität, warnt vor falschen Anreizen.
Also grundsätzlich geht es ja darum, dass bei dieser Prämie der Staat den Kauf von E-Autos oder das Leasing von Elektroautos mit 1.500 bis 6.000 Euro fördern will. Und es ist erstmal gut, dass die Bundesregierung den Umstieg auf E-Autos erleichtern will und Mobilität so klimafreundlicher und unabhängig von Öl machen will. Das ist absolut richtig als Ziel. In der Umsetzung sehen wir große Probleme, weil die Förderung, so wie sie jetzt designt ist, auch dicke SUVs und klimaschädliche Plug-in-Hybride, die also auch noch über einen Verbrennungsmotor verfügen und ein Vielfaches von dem, was sie auf dem Papier vorgeben, an Emissionen ausstoßen, fördern wird. Und das ist ein Irrweg, sowohl sozial als auch klimapolitisch. Der gefördert werden sollte, das sind die Leute, die sich vorstellen können, ein kleines, ressourcenschonendes E-Auto für maximal 30.000 Euro zu kaufen. Wir reden hier aber über eine Einkommensgrenze, also Haushaltseinkommensgrenze von bis zu 80.000 Euro. Also das wird sehr viele Mitnahmeeffekte geben und da werden viel Besserverdienende von profitieren. Wo es aber eigentlich darum gehen sollte, ist, dass vor allen Dingen die Leute mit weniger Geld sich auch den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto leisten können. Und dafür braucht es ganz gezielte Förderprogramme, die eben sehr auf kleinere Modelle und wenig Einkommen abzielen. Und das macht diese Förderung leider nicht.
Ja, aber die Bundesregierung muss doch irgendwie mal handeln. Das heißt einfach Kompetenz und Initiative und Aktivität zeigen. Und da hat sie ja mal losgelegt. Was gibt es denn da für Alternativen?
Größere Hebel liegen woanders. Und zwar auf EU-Ebene, also da gibt es ja gerade einen Prozess, dass Verbrenner aus auf EU-Ebene, sprich in rund 10 Jahren, 2035, in 9 Jahren sollen keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. Das wird aber gerade abgeschwächt auf politischer Ebene, unter anderem auch wegen Einsatz der deutschen Bundesregierung. Und da wäre viel geholfen, wenn die Bundesregierung aufhören würde, diesen EU-Prozess auszubremsen, abzuschwächen, weil es ist eine ganz wichtige Regel, die wir jetzt haben, auf die auch Planungssicherheit für die Hersteller bringt, wenn es dabei wirklich bleibt und es keine weiteren Ausnahmen gibt, dass in 9 Jahren keine neuen Verbrenner mehr auf die Straßen kommen. Plus, wir müssen auch sagen, worüber reden wir hier eigentlich? Ganz viele Menschen kaufen ja nicht Neuwagen wirklich richtig neu, sondern 7 von 8 Privatpersonen kaufen ihre Autos gebraucht. Gebrauchtwagen werden aber durch die Kaufprämie überhaupt nicht abgedeckt. Also sind wirklich echt eine kleine, eher besser verdienende Zielgruppe, die davon profitieren wird. Und man muss auch sagen, für diese Gebrauchtwagen, also es braucht mehr besonders kleine elektrische Gebrauchtwagen auf dem Markt. Die sind wirklich Mangelware gerade. Damit es aber mehr von denen gibt, müssen wir an einen anderen Hebel ran, und zwar die Flottenwagen. Wenn wir uns die Neuwagenzulassung anschauen, dann werden über 60% der Neuwagen eben nicht an Privatpersonen, sondern an Unternehmen als Flotten- oder Dienstwagen vergeben. Und auch da gibt es einen Prozess auf EU-Ebene, der vorsieht, dass auch 2035 Flotten und Dienstwagen in Deutschland fast zu 100% nur noch elektrisch fahren sollen, also zugelassen werden sollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, denn wenn mehr elektrische Autos erstmal als Unternehmenswagen zugelassen werden, dann kommen die eben auch schneller in den Gebrauchtwagenmarkt und werden somit eben auch für das Gros der Privatpersonen, die sich vorstellen können, Autos zu kaufen, überhaupt erstmal zugänglich. Da ist gerade eine Mangelware. Und da diesen Hebel, da müsste sich auch Deutschland stark für machen, tut es leider derzeit nicht. Auch diesen Prozess bremst die Bundesregierung aus, auch unter anderem zusammen mit der Autoindustrie, die da ganz stark gegen lobbyiert. Aber es wäre für den Verbraucher, also für alle Autofahrenden und Interessierten an einem Umstieg aufs E-Auto total wichtig und ja, finanziell auch gut, weil es eben E-Autos auch billiger machen würde, wenn sich das beschleunigt.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten, hier E-Autos zu fördern? Wie zum Beispiel, ja?
Also die Bundesregierung könnte beim Umstieg auf E-Autos ganz viel machen, auch schon hier auf deutscher Ebene. Zum Beispiel könnte sie mit einer Abgabe auf neue Verbrenner Gelder zur Verfügung stellen, wenn jetzt zum Beispiel besonders klimaschädliche Autos gekauft werden, dann müssten die Käufer dieser großen Verbrenner-SUVs nochmal eine Abgabe leisten. Das haben andere Länder, wie zum Beispiel Niederlande schon längst. Und das zeigt, dass doch wirklich da eine Lenkungswirkung ist. Also das hat einen Effekt auf die Art und Weise, wie welche Autos gekauft werden. Und mit diesem Geld könnten eben auch solche Programme, Social Leasing Programme, also die dann ganz gezielt Gruppen in der Gesellschaft unterstützen bei dem Umstieg, die wirklich auch Hilfe brauchen. Ja, nicht die, die eh keine Hilfe brauchen, das Geld mitnehmen, weil sie haben eigentlich genug Geld für den Kauf von einem neuen E-Auto, sondern wirklich die Leute, die echt sagen, ich kann es mir gar nicht vorstellen, das ganz gezielt dann einsetzen. Und grundsätzlich habe ich auch den Eindruck, es gibt einfach ganz viel Verunsicherung bei Verbrauchern. Wie ist es jetzt mit dem E-Auto? Ich würde ja gerne eins ausleihen, aber es gibt ja auch kaum was zu mieten. Also das muss man auch mal sagen, wenn man versucht, ein E-Auto bei einer Autovermietung zu mieten, das ist total schwierig, je nach Region. Aber ich habe das neulich schon wieder erlebt in Berlin. Da gibt es einfach sehr, sehr wenig Angebote. Und genau da setzt ja aber auch dieser EU-Prozess an, laut dem Unternehmensflotten, und zwar auch Mietwagen, ab 2035 fast zu 100% elektrisch sein sollen. Also da wäre ganz, ganz viel geholfen, wenn man wirklich bei den großen Hebeln ansetzen würde und wenn die Bundesregierung da auch endlich mal vorangehen würde.
Mit einer Störaktion in der Manege tritt die Ortsgruppe der TierbefreierInnen Stuttgart am 31. Dezember 2025 erstmals in Erscheinung. Die Forderungen, die das junge Kollektiv sich auf die Banner schrieb, richteten sich nicht nur gegen den in den Medien viel diskutierten Fall Sergei Stupakov, dessen Zaubershow für die Verwendung von Tauben stark kritisiert wurde. Die Intervention im Weltweihnachtszirkus zielte auf alle Formen der Ausbeutung von Tieren in der Unterhaltungsbranche ab. Und die von Anfang an stadtweit vernetzte Kampagne der TierbefreierInnen hatte Erfolg. Stardust International, die den Weihnachtszirkus seit über 30 Jahren auf dem Cannstatter Wasen veranstalten, verkündeten nach der Spielzeit in Zukunft sogar auf sämtliche Nummern mit Tieren im Rahmen der Zirkusvorstellungen zu verzichten. Radio Dreieckland sprach mit Ira von den TierbefreierInnen über die Gründung der Ortsgruppe Stuttgart, den Ablauf der Kampagne und darüber, wie sich der Kampf gegen Tierausbeutung in der Landeshauptstadt nun fortsetzt.
Gegen welche Industrie, gegen welche Art der Tierausbeutung richtet sich euer Kollektiv im Konkreten? Geht es da nur um die Unterhaltungsindustrie oder richtet sich das auch an größere Zusammenhänge?
Unser Kollektiv hat sich vorrangig erstmal gegründet, weil wir uns generell als Menschen zusammengetan haben, die ganz allgemein alle Tiere und Menschen aus allen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen befreien wollen oder eine befreitere Welt uns wünschen und mit unserem Kollektiv darauf hinarbeiten wollen. Auch gerade ja, im Anbetracht des immer voranschreitenden Klimakollapses machen wir Kampagnen, die Tieren eben kurz- und mittelfristig helfen sollen, dadurch, dass wir eben nicht wissen, ja, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und gerade bei den Tieren in der Unterhaltungsbranche haben wir eben schon ein bisschen die Gesellschaft hinter uns. Und daher fokussieren wir uns darauf und starten erstmal mit einem Tierschauverbot für Stuttgart. Das ist unser größeres Ziel, unsere Kampagne. Und da haben wir als erstes Target vorgenommen, erstmal die Zirkusshow anzugehen, was ja auch sehr erfolgreich war.
So, wir kommen dann nochmal zurück auf eure Aktion im Weltweihnachtszirkus. Der Taubenakt, gegen den sich die breite Schlagseite der Kritik ja gerichtet hat, ist seit dem 18. Dezember, also schon während der Weihnachtszirkus noch lief, aus dem Programm genommen worden. Worauf zielte dann eure Aktion in der Manege im Besonderen ab? Was sind die Forderungen, die ihr vielleicht im Vorfeld an die VeranstalterInnen des Zirkuses Stardust International gestellt habt?
Unsere Kampagne hat von Anfang an darauf abgezielt, alle Tiere aus der Unterhaltungsbranche zu holen und nicht nur die Tauben natürlich, aber im Weltweihnachtszirkus waren es eben einmal die Tauben und einmal die Pferde und ansonsten gibt es dort ja schon gar keine Shows mit Tieren mehr. Daher haben wir das eben auch als gutes Target gesehen, eben diese beiden Tiergruppen da rauszuholen und dass das eben aus dem Programm gestrichen wird. Und da haben wir mit den Tauben angefangen. Aber genau auch nachdem die Taubenshow dann gestrichen war, wussten wir natürlich, dass unser Protest weitergehen muss, weil eben immer noch die Pferde da waren und genau uns da ja auch Material zugespielt wurde. Das zeigt, wie auch die Pferde dort gelitten haben, dass dort zum Beispiel die Rollkur, die übrigens auch seit 2020 als tierschutzwidrig gilt, wo der Kopf so stark nach hinten gezogen wird von den Pferden, dass die immer noch angewandt wird. Daher war für uns gleich klar, also nach der Taubenshow ist auf jeden Fall für uns noch nicht vorbei. Und um die Kampagne zu eskalieren, haben wir dann eben am 31. sind dann nochmal Aktivisten in die Manege gegangen, um unsere Forderungen auch dort unterzubringen und gesehen zu werden.
Genau, und die Aktion selbst, also was kannst du uns davon erzählen? Wie sind die Aktivisten in die Manege gekommen und zu welchem Zeitpunkt? Wie hat vielleicht auch das Publikum reagiert, das Sicherheitspersonal? Wie hat sich das Ganze denn abgespielt?
Genau, am 31. haben wir dann unsere Kampagne eskaliert und die Aktivisten sind in der Manege gewesen. Es waren 4 AktivistInnen, 2 davon haben die Manege selber gestürmt und sind in eine Lücke des Programms, wo gerade nicht großartig irgendwas aufgeführt wurde, in die Manege gesprungen. Beziehungsweise da waren gerade ein paar Clowns da, aber keine größere Show. und zwei haben sich auf Stühle gestellt und dort Banner hochgehalten. Auf den Bannern war zu lesen, Tiere raus aus der Manege und auch nochmal unsere Forderung nach einem Tierschauverbot. Die AktivistInnen sind dann eben aufgestanden bzw. in die Manege rein. Die Lichter wurden direkt ausgestellt von dem Zirkus aus und die Aktivistin recht zügig entfernt. Das Publikum hat darauf natürlich jetzt nicht so positiv reagiert. Ich meine, die sind ja mit einem anderen Anspruch in diese Show gegangen. War für die AktivistInnen, denke ich, jetzt kein Problem. Ich denke, die sind das gewohnt. Die AktivistInnen wissen ja, dass die Gesellschaft da draußen da viel mehr auf unserer Seite ist. Und genau daher ist das auch in Ordnung. Genau, weiterhin wurden dann die AktivistInnen eben entfernt und auch als sie nicht mehr im sichtbaren Bereich waren, und das ist ziemlich heftig, hat ein Aktivist berichtet, dass er von den Zirkusleuten zweimal frontal ins Gesicht geschlagen wurde. Also unvorstellbar krass, dass sowas passiert. Ich meine, es wundert jetzt auch nicht allzu arg, weil sie ja eben Tiere die ganze Zeit gewaltvoll dressieren, dass sie dafür dann auch nicht zurückschrecken. Aber ich finde es trotzdem ziemlich heftig. Die AktivistInnen sind dann später noch ins Krankenhaus und haben das aufnehmen lassen, aber genau an dem Abend selber ging es ihnen dann auch schon wieder besser und ihnen geht's jetzt auch soweit gut, obwohl das natürlich auch psychische Belastung hinterlassen kann. Genau, aber soweit hat sich das dann an dem Abend wieder geklärt oder ihnen geht's auf jeden Fall wieder besser. Genau, und zur strafrechtlichen Verfolgung ist, soweit ich weiß, noch nichts gekommen und genau die an dem Abend selber wurden die Personalien noch aufgenommen. Genau.
Es gab Widerspruch gegen die Tierhaltung selbst aus dem Publikum, aber es gab auch Leute, die das verteidigt haben und die gesagt haben, es geht den Tieren im Zirkus besser als anderswo. Außerdem sei der Künstler, der mit den Tauben zusammengearbeitet hat, ein wunderbarer Mensch und großartiger Tierliebhaber, wird natürlich von gewissen Seiten gesagt. Und was dann auch noch groß in den Medien war, dass der Verdacht im Raum steht, dass Videos, die Art und Weise, wie die Tiershow von Stupakov funktioniert, dass diese Videos manipuliert und manche Informationen aus dem Kontext gerissen sein. Wie würdest du denn auf diesen Punkt eingehen? Auch auf die Tatsache, dass die Stadt Stuttgart ein Gutachten von einem Tierarzt oder einer Tierärztin hat erstellen lassen, das eigentlich zugunsten des Weihnachtszirkus erstmal ausgefallen ist?
Zum ersten Teil der Frage, ja, dass es anderen Tieren noch schlechter geht. Das ist ja immer ein bisschen Ablenkungsargument. Wir kümmern uns eben gerade erstmal um die Tiere in der Unterhaltungsbranche, weil wir da auf jeden Fall sehen, dass wir Ziele erreichen können. Natürlich leiden Tiere in der Massenhaltung, aber deswegen heißt es ja nicht, dass wir anderen Tieren nicht helfen sollten, bei denen wir eben sehen, dass wir doch schon die breite Gesellschaft auf unserer Seite haben. Und daher ist das immer so ein Strohmann-Ablenkungsargument. Wäre natürlich schön, wenn wir die Massentierhaltung auch beenden könnten. Genau, aber wir setzen uns jetzt eben an der Stelle ein und freuen uns natürlich, wenn andere auch sich dort einsetzen. Das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Zum zweiten Teil der Frage, zu der Videomanipulation. Die Videos sind auf jeden Fall nicht manipuliert. Da wurde sich auch nämlich auch zum Beispiel von Malte Zierden, einem Tierschutzaktivisten, der das Thema ja auch sehr groß gemacht hat, und anderen AktivistInnen damit auseinandergesetzt, nämlich wie diese Taubenschaus überhaupt funktionieren können. Die sollen ja so Zaubertricks sein. Und das erfordert eben, dass diese Tiere auf ganz engem Raum irgendwo eingequetscht sind. Also die werden ja nicht wirklich hergezaubert. Und das ist eben die einzige Möglichkeit, ist die eben irgendwie in enge Taschen zu drücken. Und auch bei dem Videomaterial, da sieht man ja ganz klar, das ist eine ganz klassische Methode bei diesen Zaubershows, dass Tauben in diesen winzigen Hohlraum gedrückt werden. Die erleiden dabei auch oft dann Knöchelbrüche oder sowieso ist das ja einfach ein enormer Stress, dem Tauben ausgesetzt sind. So generell vor dem ganzen Publikum, die Lichter, das sind ja Fluchttiere und das ist so völlig klar, dass ja, die darunter leiden. Und es ist auch uns allen völlig klar, dass die nicht einfach irgendwo hergezaubert wurden und es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass die irgendwo hingequetscht werden. Dazu muss man auch sagen, die Veterinärämter stellen sich oft auf die Seite des Zirkuses. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, dass die nicht leiden würden und man denen den Stress ja nicht ansieht. Aber Tauben sind ja zum Beispiel auch stille Leider. Das heißt, man sieht den ihnen leider, ja, oder was heißt leider? Man sieht den ihren Stress halt einfach nicht an und deswegen ist es eben sehr schwer, dieses Tierleid zu beobachten.
Also es gab in der Stadt offensichtlich auch eine größere Schicht in der Bevölkerung, die sich gegen die Verwendung von Tieren nicht nur in Form von Tauben, sondern auch eben in Form von allen Tieren ausgesprochen hat. Also worauf würdest du persönlich den Erfolg der Aktion zurückführen? Wie viel würdest du sagen, war da vielleicht Teil der Aktion selbst? Wie viel war da vielleicht auch Teil tatsächlich der Petitionen und der Beschwerdebriefe, die da bei der Stadt eingegangen sind? Ja, wie ordnest du jetzt den ganzen Verlauf der Kampagne, der Aktion und schließlich eures Erfolges in Stuttgart ein?
Es war natürlich nicht nur die Disruption, die zuletzt zu diesem Erfolg geführt hat, sondern die Störung im Zirkus selber war natürlich eingebettet in eine größere Kampagne oder ein größeres Programm, das uns zum Erfolg geführt hat. Und Teil davon war erstmal, dass wir uns mit ganz vielen verschiedenen Stuttgarter Gruppen, Tierrechtsgruppen zusammengetan haben und unseren Aktivismus gebündelt haben, was ich auch allen Zuhörenden nur empfehlen kann, die vielleicht auch interessiert sind, so Aktivismus zu machen. Genau, nämlich dass wir uns ein Netzwerk geschaffen haben, ein Stuttgarter Netzwerk gibt, mit allen Tierrechtsgruppen, die dann alle Demos angemeldet haben, alle zum selben Thema, sodass wir erstmal schon davor richtig Druck machen konnten. Dann gehören zum Teil der Kampagne aber auch, dass nicht nur Demos angemeldet wurden, es gab auch immer Pressemitteilungen dazu, wo dann die Presse auch eingeladen wurde. Außerdem gab es einen E-Mail-Aufruf, wo wir Leute, die Lust hatten, dazu aufgefordert haben oder eingeladen haben, sich an den Zirkus zu richten mit E-Mails, dass diese Shows endlich beendet werden müssen oder auch auf Social Media. Und das hat eben dort alleine schon großen Anklang gefunden. Ja. Als nächstes haben wir uns dann auf die Taubenshow fokussiert, bevor wir mit den Pferden weitergemacht haben. Und dafür haben wir zusammen mit Animal Rebellion gearbeitet, die zum Beispiel auch Strafanzeige erstattet haben und die Veterinärämter aufgefordert haben, dass solchen Shows endlich ein Ende gesetzt wird. Außerdem gab es einen Community Call von Team Tierschutz, die nochmal ihre Community aufgefordert haben, sich einzusetzen und E-Mails zu senden. Und weiterhin gab es eben die Zusammenarbeit mit Malte Zierden, den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, dessen Video ja komplett viral gegangen ist.
Ja.
Das Ende dieser Kampagne war dann eben, dass wir ja die Show nochmal selber disrupted haben und da dann, nachdem die Taubenshow schon gestrichen war, eben das Leid der Tiere aufgefordert haben zu beenden und alle Tiershows zu streichen. Und das hat ja dann auch geklappt.
Ja, so viel zu Ablauf der Kampagne, der Aktion und letzten Endes auch Erfolg. Der Weltweihnachtszirkus hat ja für die Zukunft alle Tiervorstellungen aus seinen Programmen gestrichen. Wie geht es denn jetzt weiter für die Ortsgruppe Tierbefreiung in Stuttgart? Also was kann Stuttgart noch von euch erwarten?
Es geht auf jeden Fall weiter. Und zwar wünschen wir uns ja ein Tierschauverbot. Und der Weltweihnachtszirkus war schon ein großer Erfolg, aber auch eben nur ein Teilerfolg. Und auf jeden Fall geht es weiter mit der Pferdeshow Cavaluna. Die können sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. In Stuttgart geht's weiter, weil Stuttgart eben einfach eine sehr große und relevante Stadt ist und es wäre echt mega toll, da ein Tierschauverbot zu haben, weil die natürlich auch dann ein Vorbild sind für andere Städte und wenn wir das erreichen, dann wäre auf jeden Fall schon ziemlich viel geschafft für die Tiere, würde ich sagen.
Wir hatten breit berichtet über den gewaltsamen Tod des damals 38-jährigen Tunesiers Mahdi Ben Nasser in Rickenbach im Südschwarzwald und über das vergleichsweise milde Urteil des Landgerichts Waldshut, wo sich schon der Verdacht aufdrängte, dass dieses Gericht wichtige Tatsachen nicht anerkannt hatte. Der Bundesgerichtshof hat nun der Revision stattgegeben, auch darüber haben wir berichtet und das wurde weithin als Erfolg gefeiert. Aber ist dieser Erfolg tatsächlich so ungetrübt? Das fragt unser Kommentator.
Das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall des in Tunesien geborenen geflüchteten Mahdi Ben Nasser vom 13. Januar wird fast ausschließlich als ein Erfolg der Revision gefeiert. Formal trifft das sicherlich zu. Hatte doch das Landgericht Waldshut-Tingen nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt. Am 23. Dezember 2023 hatte der Angeklagte sein Opfer erschossen und anschließend den Leichnam zerteilt und in den Rhein geworfen. Es war die Schwester von Mahdi, die Revision eingelegt hatte, nicht etwa die Staatsanwaltschaft. Mit ihrer Revision hat die Schwester gerügt, dass keine Verurteilung wegen Mordes erfolgte. Der Täter hat aber nachweislich eine rechte bzw. rechtsextreme Haltung. Das wären niedrige Beweggründe, ein wichtiges Merkmal bei der Prüfung, ob ein Mord vorliegt. Mahdi rechnete zudem ersichtlich nicht damit, umgebracht zu werden. Er war also arg und wehrlos, als er erschossen wurde. Ein weiteres Merkmal für einen Mord. Der Bundesgerichtshof hat nun, wie gesagt, das Urteil des Landgerichts Waldshut-Tingen vor 2 Wochen aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an eben dieses Landgericht zurückverwiesen. Auf den ersten Blick mag das nach einem klaren Sieg für die Nebenklage der Schwester aussehen. Doch bei genauer Betrachtung relativiert sich aus meiner Sicht dieser Erfolg erheblich. Denn der Bundesgerichtshof hat sich in seiner Entscheidung fast ausschließlich auf das Mordmerkmal der Heimtücke konzentriert. Dieses Merkmal wurde im ursprünglichen Urteil des Landgerichts nicht korrekt bewertet. Und die RichterInnen in Waldshut-Tingen haben hier Fehler gemacht, die korrigiert werden mussten. Aber entscheidend ist, dass das andere Mordmerkmal, die sogenannten niedrigen Beweggründe, vom Bundesgerichtshof praktisch nicht geprüft wurden. Die rassistische Motivation der Tat, die im Raum steht, spielt in der BGH-Entscheidung keine zentrale Rolle. Sie wird allenfalls am Rande erwähnt, fast beiläufig, ohne dass der Senat des Bundesgerichtshofs sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Dieses Vorgehen wirft Fragen auf. Niedrige Beweggründe sind in einem Mordfall wie diesem nicht nur ein juristisches Detail. Sie bilden den Kern der politischen und moralischen Verwerflichkeit der Tat. Wer sie ernsthaft prüft, der bewertet nicht nur das Handeln, sondern auch die innere Motivation des Täters und die besondere Schwere der Tat. In einem Fall mit klar erkennbarer rassistischer Motivation wäre eine tiefergehende Prüfung dieses Merkmals nicht nur angemessen, sondern notwendig gewesen, um die Tat in all ihren Dimensionen rechtlich zu erfassen. Dass der Bundesgerichtshof diese Auseinandersetzung ausspart, vermittelt den Eindruck, dass die rassistische Komponente juristisch nur formal existiert, aber nach wie vor nicht wirklich anerkannt wird. Ein zweiter, ebenso kritischer Punkt betrifft den Ort, an welchem die neue Verhandlung stattfinden soll. Das Landgericht Waldshut-Tingen ist ein kleines Gericht mit übersichtlicher Zahl an RichterInnen. Die Bundesanwaltschaft wie auch die Nebenklage hatten beantragt, die Sache an ein anderes Gericht in Baden-Württemberg zu verweisen. Dieser Antrag hatte einen wichtigen Hintergrund. In kleinen Landgerichten wie in Waldshut-Tingen gibt es oft enge personelle Strukturen. RichterInnen kennen sich seit Jahren, Entscheidungen werden im Kollegium besprochen und gerade in politisch sensiblen Fällen kann das die Unabhängigkeit und Unbefangenheit eines Verfahrens gefährden. So ist etwa der stellvertretende Vorsitzende jener Kammer, die nun den Mordfall neu wird verhandeln müssen, Richter am Landgericht Martin Hauser. Eben genau jener Richter Hauser, der den Vorsitz im ersten Mordprozess geleitet hatte und keinerlei rechtsextreme Gesinnung bei der Tat erkennen wollte. Zwar ist er von der Verhandlung im neuen Verfahren Kraftgesetzes ausgeschlossen, aber es bleibt mehr als ein übler Geschmack zurück. Indem der Bundesgerichtshof diesen Antrag nicht folgt und das Verfahren erneut in Waldshut-Tingen verhandeln lässt, ignoriert er diese strukturelle Problematik. Die institutionelle Nähe der Richterinnen zur Region, mögliche persönliche oder berufliche Verflechtungen und die enge Zusammensetzung des Kollegiums bleiben unberücksichtigt. Für die Glaubwürdigkeit der Justiz ist das ein erhebliches Problem. Ein Verfahren, das wegen seiner politischen und gesellschaftlichen Tragweite höchste Transparenz erfordert, wird in einem Umfeld fortgeführt, das potenzielle Befangenheit begünstigen könnte. Das schadet dem Vertrauen in die Unvoreingenommenheit der Richterinnen erheblich. Und so entsteht ein ambivalentes Bild. Ja, der Bundesgerichtshof hat formal einen Fehler korrigiert. Das Landgericht hat das Mordmerkmal Heimtücke falsch bewertet und diese Korrektur war notwendig. Aber die tiefergehenden moralisch, rechtlich und politisch zentralen Aspekte, die niedrigen Beweggründe, werden vom Bundesgerichtshof nicht substantiiert behandelt. Und die Entscheidung, das Verfahren weiterhin in Waldshut-Tingen zu belassen, lässt die Frage offen, wie unabhängig und unbefangen das erneute Verfahren tatsächlich sein wird. Wer also von einem Erfolg spricht, muss genau differenzieren. Es ist ein formaler Erfolg, kein substanzieller. Noch deutlicher wird die Kritik, wenn man den Kontext betrachtet. Wir sprechen hier über einen möglicherweise rassistisch motivierten Mord. Es hat nach wie vor Tradition in Deutschland, dass rechtsextremistische Morde von der Justiz geleugnet oder zumindest bagatellisiert oder relativiert werden. Das hat auch das ursprüngliche Urteil des Landgerichts Waldshut-Tingen deutlich gemacht. Dass der Bundesgerichtshof diese Dimension nicht aufgreift und sich stattdessen auf die Korrektur eines formalen Fehlers konzentriert, zeigt, dass die Justiz hier unverändert einen hohen Nachholbedarf hat.
Mit diesem Kommentar des Kollegen Thomas endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 26. Januar 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna und die Beiträge dieser Sendung waren teilweise gekürzt. In voller Länge nachhören könnt ihr sie auf unserer Webseite rdl.de.